Willkommen zum IT-Podcast and Sneakers zur digitalen Transformation. Möchtest du einen Blick hinter die Kulissen der Digitalisierung in Unternehmen werfen? Bist du neugierig, wie sich digitale Transformation im Alltag anfühlt? Dann ist unser IT-Podcast der Schweizer Firma Swiss Capricorn genau das Richtige für dich. Dein Gastgeber ist Jakob Barandun, Geschäftsführer von Swiss Capricorn. Aber Vorsicht! Das Ganze ist ohne Make-up und Krawatte. Wir geben dir ungefilterte Einblicke und Tipps aus dem Alltag mit und in IT-Projekten. Also, schnapp dir deine Sneakers und sei gespannt auf die neue Episode des IT-Podcasts in Sneakers zur digitalen Transformation.
In der heutigen Podcast-Folge haben wir einen ganz besonderen Gast. Er ist Mitgründer von Loanbooks, einer der führenden globalen Fremdfinanzierungsplattformen, die es Behörden, Unternehmen und Investoren erleichtert, ihre Transaktionen transparent und sicher abzuwickeln. Seit dem Start 2016 von Loanbooks hat Andy Buri aktiv das Unternehmen mit aufgebaut und dabei Transaktionen im Wert von mehr als 33 Milliarden Euro und über 2100 Unternehmensfinanzierungen mit einer durchschnittlichen Ticketgröße von 10 Millionen Euro abgeschlossen. Aktuell engagiert sich Andy nebenbei auch für gemeinnützige Organisationen als Vorstandsmitglied und lebt auch dort seine Passion für Fortschritt und digitale Transformation aus. Andy, danke, dass du heute da bist.
Vielen Dank, dass ich hier sein darf, Jakob.
Andy, bevor wir in die aktuellen Projekte einsteigen, würde ich gerne auch noch ein bisschen mehr natürlich über den Menschen Andy erfahren. Und deswegen würde ich dich einfach gerne mal fragen, was wolltest du eigentlich beruflich werden? Weil wir von Swiss Capricorn, wir haben ja viel mit Berufswahl, mit Teambuilding, mit Rekrutierung zu tun. Was wolltest du werden, als du ein kleiner Junge warst, so mit 5, 7 Jahren? Hattest du da schon einen Traumberuf?
Also mit 7 habe ich wahrscheinlich noch nicht ganz genau gewusst, was ich möchte werden. Mein Vater war Käser, hat eine Käserei betrieben und hat Käseläden gehabt. Und ich habe als kleiner Bub dort mitgeholfen. Und ich glaube, in dem Alter habe ich dann wahrscheinlich mir vorgestellt, dass das noch cool ist, auch mich in diesem Bereich zu engagieren. Ein bisschen später hat mein Vater dann erzählt, dass er, als er jung war, dass er Militärpilot werden wollte, aber das nicht irgendwie dürfen. Dann habe ich mich mit diesen Gedanken auseinandersetzen und habe dann tatsächlich auch probiert, die Militärpilotenkarriere zu starten und habe die ganzen Selektionen gemacht. Und ja, später kommen wir nachher wahrscheinlich noch drauf, aber dann schlussendlich hat es mich dann in die Kante gezogen und ich habe dann ein Studium gemacht. Aber als kleiner Bub hatte ich ganz viele Ideen gehabt, wie so viele andere kleine Buben.
Und dann hast du dich ja entschlossen zum Ingenieurstudium. Was war denn so da deine Motivation, das Ingenieurstudium und Ingenieur zu werden?
Ja, also ich habe schon früh ein technisches Interesse ausgebildet. Wahrscheinlich auch ein bisschen geprägt durch meine Brüder. Ich habe 2 ältere Brüder und noch eine ältere Schwester. Mein ein älterer Bruder ist Softwareingenieur und der andere Lebensmitteltechnologie-Ingenieur. Und das Interesse an der Technologie hat sich früher gezeigt und darum habe ich von Anfang an so ein bisschen in die Richtung dann, mich orientiert, wo die Frage aufkommt. In dieser Zeit ist 1998 ist gerade die Mobiltelefonie durch die Decke gegangen und das Internet. Und für mich ist dann irgendwie klar geworden, dass es etwas mit dem zu tun hat, weil es gerade ein super heisses Thema war. Und ich habe mich dann informiert, wo das möglich ist. Und das ist vielleicht noch eine spezielle Geschichte. Meine Kollegen sind alle an die ETH Lausanne oder auf St. Gallen gegangen, an die HSG. Und ich habe mich dann entschieden, nach Lausanne zu gehen, also Französisch das Studium zu machen. Und das hat mehrere Gründe gehabt. Einerseits so ein bisschen Abenteuerlust und schon dann ein Interesse für andere Kulturen und Sprachen. Aber auch, weil dort in Lausanne das Studium eigentlich vom Grundstudium her möglich war, Telekommunikation. An der ETH in Lausanne hat man zuerst müssen Informatik und Elektrotechnik studieren und dann ab dem dritten Jahr hat man dann können Telekommunikation machen. Also das ist so die Geschichte vom Studium.
Mhm. Du hast ja dann auch einige Jahre in der Corporate-Welt verbracht und dann hast du dich entschlossen, dich unternehmerisch zu engagieren, Unternehmer zu werden. Wie ist das dazu gekommen?
Ja, auch da mehrere Einflüsse. Also genau, ich war zuerst nach dem Studium dann ein Berater gewesen, bei Accenture, also bei einer grossen, globalen, internationalen Firma. Dann habe ich ein MBA gemacht an der HSG in Asien, in Singapur. Und bin dann in der Corporate-Welt bei der Zürich Versicherung Berater gewesen und habe digitale Business-Transformation gemacht von grossen Projekten. Und irgendwann habe ich Lust gehabt, mich mal in einem kleineren Unternehmen zu engagieren. Dass es dann gerade ein Startup ist, ist mehr ein Zufall. Aber auch dort, glaube ich, ist es ein bisschen der Einfluss von meinem Vater. Er ist, wie gesagt, Unternehmer gewesen und hat mir erzählt, was das für Vorteil ist, wenn man der eigene Chef ist. Und dann hat sich der Zufall ergeben, dass ich jemanden getroffen habe, jemanden kennengelernt habe, der die Idee hatte. Und im Austausch mit ihm habe ich dann mir die Idee überlegt und habe gedacht, ja, ich probiere jetzt ein Startup mitzugründen. Das ist so ein bisschen der Weg gewesen, zum eigentlich die Entscheidung, dass ich ein Startup mitgründe.
Und wie ist denn dann Loanbox entstanden? Wie ist diese Idee entstanden?
Also es war auch die Zeit gewesen, 2006, wo die Plattformökonomie sehr ein grosses Thema war. Überall sind Plattformen entstanden. Und ich hatte die Idee nicht selber gehabt, das war mein Mitgründer gewesen, wo dann die Idee hatte, dass in diesem Segment Fremdkapitalvermittlung von grossen Fremdkapitaltransaktionen, dass auch dort eine Plattformökonomie könnte sinnvoll sein. Und das war eigentlich so ein bisschen Startidee gewesen. Wir haben dann einen Masterplan entwickelt und haben gesagt, wir starten eigentlich mit dem sichersten Segment, also die sichersten Kreditnehmer, sprich Gemeinden, Städte und Kantone, das sogenannte AAA-Risiken, und probieren mit denen gute Risiken dann die Investoren auf der anderen Seite für die Plattform zu begeistern. Und das ist so Schritt 1. Und tun dann von dort eigentlich Schritt 2 Infrastrukturinvestoren, also Kreditnehmer, identifizieren. Also es ist dann Abwasser, Frischwasser, Spitäler, Altersheim, Schulen. Also alles, was so ein bisschen Infrastruktur ist. Und das dritte Segment, das wir jetzt seit 2 Jahren auch auf der Plattform haben, ist Income Producing Real Estate, also sprich Rendite Immobiliengesellschaft. Also so hat sich das entwickelt. Immer so ein bisschen Schritt für Schritt. Man hat etwas gelernt vom Kunden und hat das weiterentwickelt. Also wirklich so, man nennt das Hacking Growth. Also das Bedürfnis von den Kunden entlang so weiterentwickeln.
Das heißt also, die ursprüngliche Idee war dann überhaupt noch diese Idee oder hat sie sich dann einfach umgeformt?
Ja, die Grundidee ist schon noch die gleiche, aber wir haben sehr gut unseren Kunden zugelassen und haben gemerkt, die Idee funktioniert für einen Teil von unserem Kundensegment sehr, sehr gut, aber da gibt es noch andere, also Kunden im gleichen Segment, die noch ein bisschen andere Bedürfnisse haben. Und so hat sich dann die Idee einfach weiterentwickelt. Also ja, so typische Pivotierung vom Businessmodell entlang von den Bedürfnissen der Kunden.
Mhm. Und was waren denn für dich so die großen Herausforderungen am Anfang oder die Challenges, die du nicht so erwartet hast? Kannst du vielleicht ein bisschen da drüber berichten?
Ja, gibt's eine ganz lange Liste. Ja. Also aber ich glaube, ich würde sagen, in 8 Jahren jetzt Unternehmer sein, habe ich wahrscheinlich so viel gelernt, wie wenn ich 35 Jahre in der Corporate-Welt weiter unterwegs wäre. Also es ist sehr, sehr intensiv, aber auch sehr spannend. Aber es ist schon so, wie man die Geschichte hört, man links und rechts, und so ist es mir auch gegangen. Man hat wirklich eine Challenge nach dem anderen von Sachen, die man halt nicht unbedingt planen kann. Also ich mache ein paar Beispiele. Eben das, was ich gesagt habe mit dem Segment oder mit dem Kundensegment, wo man startet und dann merkt, man muss sozusagen das Businessmodell adaptieren über die Zeit, das ist sicher eine Herausforderung. Dann ist immer Pricing eine Herausforderung, wie man richtig priced. Dann ist die Herausforderung, dass sich der Markt stark geändert hat. Wo wir gestartet haben, ist es ein Growth Market gewesen, also die Interest Rates sind tief gewesen und es ist eigentlich nur um Wachstum gegangen. Und dann ist Inflation und Zinssteigerung gekommen und plötzlich ist es für die Investoren wichtig gewesen, dass neben dem Wachstum auch Umsatz sehr, sehr stark vorhanden ist. Dann hat das sozusagen dazu geführt, dass wir das Businessmodell auch wieder haben müssen leicht anpassen oder den Fokus ändern. Dann sehr wichtig ist, das richtige Setup zu finden mit den Co-Founder und den Board Members. Natürlich die richtigen Leute, das richtige Talent identifizieren und auch halten, wenn sie irgendwie ein bisschen mehr Lohn bekommen, wenn sie zum Beispiel eine Strasse weiter bei Google arbeiten könnten. Also wir haben ja auch Tech-Leute. Mhm. Also da gibt es extrem viele Herausforderungen, wo ich persönlich oder mir in dieser Zeit angetroffen haben. Aber das macht es auch extrem, extrem spannend. Aber es braucht sicher eine gewisse Resistenz, um mit diesen Herausforderungen positiv umzugehen und sich nicht entmutigen, sondern also als Challenge zu sehen.
Würdest du sagen, es gibt eine gewisse Persönlichkeitsstruktur, dann gewisse Persönlichkeitsmerkmale, die man mitbringen sollte, wenn man jetzt so einen Weg geht, als Selbstständiger oder Unternehmer, so ein Unternehmen aufbauen?
Ja, würde ich schon sagen. Ich habe es schon ein bisschen erwähnt. Also es braucht sicher einen Drive, eine Energie, es braucht eine Überzeugung, eine Vision, es braucht die Fähigkeit, dass wenn man mal sich eine blutige Nase holt, dass man dann weitermacht, sich nicht entmutigen. Es braucht visionäre die Fähigkeit, eine Vision aufzuzeigen, um Mitarbeiter und Kunden begeistern. Also es sind so die Sachen, wo man jetzt gerade in Sinn kommt, wo man entweder hat, aber wo man auch kann entwickeln. Und ich glaube, sehr wichtig ist auch, dass man sich eng austauscht in dem Netzwerk, wo in der Schweiz sehr, sehr gut ist, das Startup-Netzwerk. Insbesondere das Fintech-Startup-Netzwerk. Und da findet man, das ist, wenn man älter wird, oder man ist nicht allein, es gibt ganz viele andere, die das auch haben, und dann hilft der Austausch, um auch Probleme zu lösen.
Mhm. Du hast ja jetzt auch viel mit künstlicher Intelligenz zu tun, kennst dich sehr gut in dem Bereich aus, nutzt natürlich auch künstliche Intelligenz. Wie würdest du sagen, dass künstliche Intelligenz die Unternehmenswelt verändert?
Ja, es redet zurzeit ja jeder davon. Für mich ist es eine Passion im Sinne von, in der Freizeit, wo ich mich mit dem Thema auseinandersetze. Ich höre Podcasts, ich lese Bücher. Ich glaube, noch mehr, seit ich Kind habe, weil ich mich natürlich aufgrund von dem, also neben der Firma auch frage, oder in welcher Welt werden meine Kinder mal leben? Welche Werte gebe ich den Kindern mit, dass es ihnen gut geht, dass sie glücklich sind? Oder allenfalls auch erfolgreich. Das sind so ein bisschen die Motivationen, aber auch, weil ich technisch sehr affin bin und mich das extrem fasziniert. Und ich glaube schon, dass wir zurzeit an einem sehr, sehr spannenden Zeitpunkt sind, wo aus meiner Sicht eben die Entwicklung nicht linear ist, sondern sie ist eben exponentiell. Und die Menschheit ist es schwierig, als Mensch sich eine exponentielle Entwicklung vorzustellen. Also ich glaube wirklich, dass das einen starken Impact hat auf die Unternehmen, das Businessmodell von den nächsten 10, 15 Jahren. Also insbesondere das, was wir jetzt gesehen haben mit ChatGPT und den LLMs. Aber ganz, ganz konkret, also wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, die 10 Jahre, aber ich glaube, in 10 Jahren wird selbstständig fahrende Auto wird eine Selbstverständlichkeit sein. Wir werden smarte Roboter haben, die uns im Haushalt helfen und in den Firmen, im Engineering, oder nicht im Engineering, in der Produktion oder Fliessbänder oder so. Also es wird ganz eine andere Welt sein, wo Mensch und Maschine in einer neuen Form werden zusammenarbeiten. Und das ist extrem spannend, finde ich. Und ich bin dort lieber dabei als irgendwie nur ein Zuschauer. Also darum auch im Geschäft probieren wir gewisse Sachen aus in diesem Bereich oder in meinen anderen Tätigkeiten. Aber es ist natürlich auch ein bisschen etwas, was Angst macht, oder? Weil es natürlich einfach eine starke Veränderung ist.
Absolut. Und du hast ja angesprochen, du bist Vater von zwei Kindern. Und wenn du jetzt deinen Kindern raten würdest, welchen Beruf sie wählen sollten in der Zukunft, was würdest du ihnen denn raten?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass sie etwas machen, wo sie Passion haben und wo ihnen Spass macht. Natürlich gibt es gewisse Berufe, wo, sage ich mal, wo die Wahrscheinlichkeit, dass die, sag ich mal, automatisiert werden, ein bisschen höher sind. Von dort her würde ich ihnen wahrscheinlich raten, dass sie sich probieren, ein bisschen mit dieser Technologie auch anzufreunden oder irgendwie solche richtig programmieren technische Themen. Aber auch soziale Fähigkeiten, zwischenmenschliche Interaktionen, die die Maschine wahrscheinlich nicht bald wird automatisieren, sind Themen, die, glaube ich, wichtig sind. Also grundsätzlich möchte ich meinen Kindern nicht irgendwie vorschreiben, was sie sollen lernen, sondern ich möchte sie eng begleiten und ihnen ein Coach sein. Aber wenn sie mich mit diesen Themen befragen, dann würde ich so in die Richtung dann ihnen einen Ratschlag geben.
Das heißt also, soziale Fähigkeiten immer noch wichtig, auch in Zeiten von künstlicher Intelligenz.
Für mich, also ja, absolut.
Jetzt hast du ja vorhin auch darüber gesprochen, deine Erfahrung, wie du Teams zusammenstellst, gerade für so ein Wachstumsunternehmen. Oder wie du, mich würde mal interessieren, wie hast du Mitarbeiter rekrutiert und wie konntest du sie denn dann auch halten? Jetzt gerade, wenn man jetzt eben nicht Google heißt oder Apple oder Microsoft.
Ja, ist sicher eine grosse Herausforderung, eben, weil man auch ein starkes, also vor allem, sag ich mal, Tech-Profil, weil man eben so dann auch Konkurrenz hat, auf dem Platz Schweiz jetzt konkret, aber wir sind ja auch in anderen Ländern unterwegs, Frankreich, Deutschland, Österreich. Also ich denke, was wir probieren oder was ich überzogen bin persönlich, ist eben eine Vision, ein Wert, eine Mission, die spannend ist und wo Menschen teilen. Ich glaube, extrem wichtig ist, dass dann die Werte auch wirklich gelebt werden, weil jede Firma erzählt irgendetwas von Wert, aber dann oft ist es halt so, dass die nicht wirklich gelebt werden, sondern die stehen auf irgendeinem Schild irgendwo im Gang von der Firma, aber niemand lebt nach denen. Vor allem nicht die Vorgesetzten oder Leadership. Und ich glaube, das ist extrem wichtig und das merken auch Mitarbeiter. Und darum ist das extrem wichtig für ein kleines Unternehmen, das vielleicht nicht die gleichen Löhne zahlen kann. Wir probieren natürlich als Startup mit so Incentivierungsmechanismen wie Shared Program oder so, natürlich dort auf der Compensation-Seite etwas machen, was spannend ist. Und schlussendlich ist es die zwischenmenschliche Dimension auch, die, glaube ich, sehr wichtig ist. Und dann eben, das Recruiting ist sehr, sehr schwierig, oder wie findet man dann raus, dass jemand passt? Das ist eine Herausforderung, ja.
Mhm. Das heißt also, die Vision, die Mission und die Werte auch selber leben und zwischenmenschliche Beziehungen auf der Ebene stark zu sein.
Ne? Ganz genau, ja.
Du hast in unseren Gesprächen von einer interessanten Methode gesprochen, die U-Boot-Methode. Vielleicht kannst du das mal ein bisschen näher erläutern. Ich fand das noch sehr interessant.
Ja, ich spreche oft die Metapher, also Bilderkommunikation. U-Boot ist so etwas, wo mir irgendwie aufgefallen ist, wo ich probiere, selber zu leben, wo ich aber auch spannend finde. Ich kann es vielleicht kurz erläutern. Also sei das im Business, aber auch in der persönlichen Beziehung finde ich die Metapher spannend. Also im Business sehe ich es ein bisschen so, oder wenn man möchte Strategie von einer Firma definieren, dann braucht's, dann ist man über dem Wasser und schaut sozusagen weit voraus und schaut, was sind dort für Eisplatten oder Eisschollen, die entgegenkommen. Also es braucht die Weitsicht. Aber dann, aus meiner Sicht, braucht es eben auch ein Abtauchen bis ein bisschen tief, bis teilweise sehr tief, um wirklich zu verstehen, was eigentlich dort unten passiert. Und aus meiner Sicht ist das eben nicht nur, also klar durch Experten, durch das Team, das man hat, aber aus meiner Sicht auch, wenn man die Strategie möchte entwickeln, auch selber ein wirklich gutes Verständnis erarbeiten. So lebe ich das. Also wirklich probiere, im Detail Sachen zu verstehen, um dann wieder auftauchen und dann eigentlich die richtige Strategie und die richtigen Entscheidungen treffen. Das ist so ein bisschen Business-Dimension. Und im Persönlichen finde ich das sehr spannend, in Gesprächen mit Menschen. Ich würde sagen, ich habe sehr gerne Menschen und habe sehr gerne Austausch, Diskussionen mit Menschen. Und auch dort finde ich so die oberflächliche Konversation, also so Schnorcheln nenne ich dann das, finde ich eigentlich extrem langweilig. Also für mich ist es spannend und interessant, wenn es eben ein bisschen tiefer ist. Und ich probiere dann mit dem U-Boot auch mit meinen Gesprächspartnern ein bisschen abzutauchen, was dann da so alles rum ist und was einem so antreibt. Und finde ich sehr spannend.
Mhm. Andi, mich würde noch mal interessieren, wo siehst du Optimierungspotenzial in der Verbesserung von Prozessen in Unternehmen, gerade jetzt so KMU, Wachstumsunternehmen, Scale-Up-Bereich. Kannst du da vielleicht mal ein paar Beispiele nennen?
Ja, also aber ich sage jetzt mal, Prozessoptimierung oder digitale Business-Transformation ist eigentlich der rote Faden von dem, was ich eigentlich, wo meine Karriere so ein bisschen auszeichnet. Das ist etwas, was mich extrem fasziniert. Vor allem an der Schnittstelle zwischen Technologie und dem Mensch. Ich glaube, es gibt sehr grosse Herausforderungen, noch immer, insbesondere jetzt auch mit diesen ganz neuen Methoden, mit den LLMs und so. Was ich früher schon gesehen habe und wo immer noch ein grosses Thema ist, natürlich, wenn man die Daten möchte irgendwie nutzbar machen, dann braucht es irgendwie Datenbanken, die irgendwie sauber sind. Historisch ist es oft so, dass irgendwelche kleine Datenbanken gebaut werden und das ist ein Flickenteppich. Also das heisst, man hat ein grosses Thema schon einfach in der Aufbereitung der Daten. Dann finde ich, der Mensch sollte sich probieren fokussieren auf die Sachen, die er gut ist, sprich soziale Fähigkeiten, Interaktion mit anderen Menschen, Verkauf, Risikomanagement und Sachen, wo man prozessual, also wo repetitiv sind, wo Maschinen, wo Medienbrüche sind, DCL, Automatisierung, Rules Engine, den Menschen unterstützen. Oder eben in Zukunft sind es wahrscheinlich auch Roboter und andere Themen. Also so in diesem Bereich sind zum Beispiel zwei ganz konkrete Bereiche, wo extrem viel Potenzial ist für Prozessverbesserungen in all den Firmen, wo ich reinsehen durfte.
Also der Mensch soll sich auch darauf fokussieren, wo er gut ist, soziale Fähigkeiten, Interaktionen mit Menschen, mit Kunden, vielleicht Vertrieb, Sales. Und dann eben so Fleißarbeiten kann man automatisieren.
Hm. Genau.
Mich würde nochmal interessieren, Andi, welches ist jetzt eine Unternehmerpersönlichkeit, also aus dem realen Leben, wo du sagen würdest, ja, das ist jemand, den ich jetzt besonders bewundere. Gibt es da jemanden und wieso bewunderst du diese Person?
Ja, also meine Kollegen oder Freunde würden wahrscheinlich jetzt lachen, wenn ich den Namen nenne, weil ich rede irgendwie sehr viel über ihn. Das ist der Elon Musk. Also es gibt viele andere Menschen, die ich auch spannend finde. Aber bei ihm finde ich sehr, sehr spannend. Ich bin ihm begegnet, oder nicht persönlich leider, in 2008 am MBA, wo wir jetzt so einen Tesla-Test-Drive hatten. Und dann habe ich das erste Mal in Berührung gehabt mit diesen Autos. Und hat dann jemand mir eine Biografie geschenkt und hat dann die gelesen und hat das unglaublich spannend gefunden. Und eben vor allem aus dem Aspekt, dass der Mensch, ich finde, extrem konsistent ist in seinen Aussagen. Also schon seit er irgendwie 7 oder 10 ist, redet er eigentlich von den gleichen Sachen. Er hat eine sehr grosse Vision, die einen Impact hat auf die gesamte Menschheit. Er ist extrem kontrovers, das ist klar. Und er disruptet extrem viel Businessmodell. Und darum ist er wahrscheinlich auch so in der Kritik und auch in der Medienlandschaft wird er extrem stark angegangen, weil wahrscheinlich auch ökonomisch, aber auch mit seinen Meinungen halt sehr, sage ich mal, pointiert die zum Äußeren bringt. Aber wenn man, sage ich mal, beyond the noise einfach, sage ich mal, schaut, was er eigentlich kreiert, sei das mit seinen SpaceX-Raketen, mit seinen Autos und mit seinem Energiebusiness und mit seiner X-Plattform, ist das aus meiner Sicht sehr, sehr faszinierend.
Ja, sehr spannend. Wenn du jetzt zum Beispiel neue Mitarbeiter gewinnst fürs Unternehmen, wie überprüfst du, ob jetzt diese Mitarbeiter auch die richtigen Werte haben fürs Unternehmen oder ob sie passen? Hast du da eine Vorgehensweise oder vielleicht eine Methode?
Ja, wie vorher schon ein bisschen angetönt, das ist sehr schwierig. Also ich habe so zwei Leitsätze, wo ich sehr wichtig finde, wo in meinem LinkedIn-Profil stehen, wo ich daran glaube. Das ist so, das eine ist hire for talent and attitude, train for skill. Also sprich, wichtiger ist eben die Attitüde, die Haltung, der Mindset. Das Wissen ist auch wichtig, aber die Expertise, aber mit dem richtigen Mindset kann man viel Wissen auch sich in kurzer Zeit aneignen, insbesondere heute mit diesen Möglichkeiten. Natürlich ist Expertise wichtig, aber was ich mit dem sagen will, ist, wenn ich die Wahl habe zwischen einem Experten und einem, wo ich das Gefühl habe, der richtige Mindset hat, dann würde ich mich eigentlich immer für den Mindset entscheiden. Und dann, wie findet man raus, ob jemand dann passt? Also wir haben also gewisse strukturierte Interviews probiert zu entwickeln. Referenzen, glaube ich, sind sehr wichtig, um wirklich dann auch dort zu fragen, wie die Person wirklich war. Auch Internetrecherche natürlich ein bisschen schauen. Oder natürlich so ein bisschen Hobbys oder solche Sachen. Aber schlussendlich lernt man es wirklich erst, wenn man mit der Person zusammenarbeitet. Das ist sicher noch ein Risiko, das man halt einfach hat. Und dann ist es irgendwo auch ein bisschen Gottfeel.
Also Mindset enorm wichtig.
Ja. Genau.
Jetzt, wenn Unternehmen deine Hilfe gerne in Anspruch nehmen würden oder deine Unterstützung, wie kann man dich am besten erreichen?
Ja, ich denke, ich bin auf allen Kanälen erreichbar. Ich sage mich, ich denke am meisten, wahrscheinlich am besten sicher über LinkedIn. Dort bin ich präsent. Ich probiere auch irgendwie auf X präsent zu sein, wobei das ist ein bisschen schwierig. Ich bin auch auf Facebook oder auf anderen Plattformen, aber mehr privat. Ich würde sagen, am besten auf LinkedIn.
Andi Buri, vielen Dank für das Gespräch.
Danke, Jakob. Sehr cool gewesen. Danke.